Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Sorry vorab an alle diejenigen, die schon seit dem 1. Mai auf die neue Folge warten, sprich seit gestern. Der eigentliche Plan war auch, dass wir gestern aufzeichnen, aber ihr müsst wissen, Sören ist da anders wie Fabi, der hat ein paar Probleme gehabt mit seinem Zeitmanagement und daher nehmen wir erst am heutigen Tage auf. Aber ich denke, dass Sören jetzt mittlerweile auch zu Hause in der Heimat angekommen ist. Moin Sören.
Ja, tolle Einleitung. Hallo zusammen. Ich kann mich auch direkt wieder ausklingen, wenn ihr wollt.
Du bist schuld.
Ja, haben wir Entschuldigung für den Fauxpas schon mal gefunden. Ja, und wie gesagt, Fabi hat es, wenn die Leitung steht, bis nach Frankreich geschafft. Und bonjour nach Frankreich.
Hallo, ja. Ich bin schön hier mit der Familie im Urlaub. Freue mich eigentlich seit gestern Nachmittag auf die Aufzeichnung. Aber wie ihr alle mitbekommen habt, mussten wir alle 24 Stunden länger warten.
Ja, ich hoffe, Sören, du hast da die eine oder andere oder hast eine gute Ausrede.
Für Ausrede brauche ich, glaube ich, nicht haben, oder?
Lüg uns nicht an.
Nein, komm, schwamm drüber. Ich denke, der Sören war da noch so ein bisschen.
Es gibt jemanden bei mir, auf den ich noch mehr sauer bin als auf Sören. Sören bin nicht sauer. Aber ich wurde am Sonntagabend maßlos von der Zone sozusagen im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand das niederländische Pokalfinale geguckt hat.
Nein.
Natürlich nicht. Alle sprechen drüber. Große Worte. Sören als Liebhaber des niederländischen Fußballs.
Ja, da ist der Schuldige auch schnell gefunden. Und zwar Tobi hat The Zone nicht unlimited, sodass ich ja auch auf dem Trockenen saß.
Ja, richtig. Und in dem Fall habt ihr alles richtig gemacht, weil die ersten 90 Minuten liefen einmal frei. Jeder, der es ein bisschen verfolgt hat, weiß, dieses Spiel ging in die Verlängerung und sogar noch weiter ins Elfmeterschießen und Zone hat tatsächlich es hinbekommen, nur die ersten 90 Minuten zu übertragen und danach einen schwarzen Bildschirm. Okay, könnt ihr euch vorstellen, was das in einem macht, wenn man gerade sich auf das Fahrrad im Keller setzt, Fußball anschmeißt, voller Begeisterung, voller Spannung, die zweite Halbzeit wird verfolgt, sich denkt, ja, jetzt muss ich nochmal 30 Minuten hinten anhängen und es wird sich verdammt gut anfühlen. Und es kommt dann der ganz kalte Cut. Lieber Fabian, die Vorstellung ist beendet. Bleibst du auf dem Fahrrad?
Ja. Also ein trauriger Sonntag für dich.
Tatsächlich, es war wirklich ein ziemlich heißes Duell. Ajax gegen PSV. Für die beiden Clubs wahrscheinlich der einzige Titel, den sie dieses Jahr noch holen können. Es ging ins Elfmeterschießen, aber wie gesagt, ich kann über die ersten 90 Minuten beziehungsweise zweiten 45 sprechen. Alles, was danach kam, kenne ich nur noch aus dem Live-Ticker. Und der ist im Übrigen auch grausam schlecht bei der Zone. Also da lieber auf Kicker mitverfolgen. So, jetzt wisst ihr das auch.
Das wissen wir das auch. Und zu guter Letzt gebe ich dann noch einen, haue ich noch einen raus für den Sonntag. Kurze Frage an euch beide, von den, lassen wir das Freitagsspiel weg, von den 8 Bundesligaspielen, die dann noch folgten, vom Gefühl her, wie viele Spiele hättet ihr richtig getippt? So aus, was hättet ihr jetzt nach anhand der Ergebnisse und so vorab, hättet ihr, wie viele Ergebnisse hättet ihr richtig getippt, so tendenzmäßig?
Naja, 8, bin ja bekannt dafür, die Tipps anzugeben.
Also Tendenz eher nicht alle 8 Ergebnisse richtig, richtig? Höre ich da jetzt so raus?
Doch, also ein Spiel, da wäre ich mir sicher gewesen, dass es tatsächlich so ausgeht. Sprechen wir auch gleich noch drüber, das war das Spiel der Bayern. Da hätte ich definitiv auf einen Sieg Bayern getippt.
Okay, gut. Um es kurz zu machen, ich war wieder sehr erfolgreich bei den Toto-Wetten. Haltet euch fest, bei 11 richtigen Spielen von 13 geht man ja in der Regel eigentlich ja, von einem ziemlich guten Gewinn aus. Waren zwei späte Glückstore, unter anderem von Fortuna und ja auch von Liverpool mit bei, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Letztendlich waren zwei Spiele, die falsch waren. Einmal Zweitliga Sandhausen und dann einmal das Wolfsburg-Mainz-Spiel. Ja, dann habe ich sehnsüchtig gewartet heute. Um 10 Uhr circa kamen dann die Quoten raus. Ja, und bei 11 richtigen sind es sage und schreibe 4,60 Euro geworden. Ja, dann war noch ein Zehner mit dabei, das waren dann 1,40 Euro, das hatten dann 59.666 Leute dann. Ja, und auch die 105 Gewinner, die alle 13 Spiele richtig hatten, für die waren es dann jeweils auch nur 1.177 Euro. Also auch quasi ein richtiger Schlag in die Fresse.
So kann man das auch ausdrücken, aber... Den Einsatz hast du doch zumindest wieder reingeholt, oder?
Den Einsatz habe ich reingeholt, aber naja, man hat natürlich immer die Hoffnung, dass da auch mal ein warmer Geldregen bei rumkommt, aber dem war nicht so. Also heißt es, ja, munter weiterspielen. Wir haben ja noch 4 Wochen Zeit bei dem einen oder anderen Spiel. Vielleicht springt da nochmal was bei raus. Aber zum Thema Schlag in die Fresse können wir ja direkt eine passende Überleitung schaffen zum Freitagabendspiel. Wir haben uns alle drauf gefreut.
Stegemann oder über wen sprichst du?
Stegemann, BVB, Bochum. Wir können da jetzt viele Parallelen ziehen. Selbst meine Freundin hatte, wo wir den Fernseher angeschaltet haben, hatte gesagt, da hätte ich jetzt auch schon Bock im Stadion zu sein. Die Stimmung kam ja richtig gut rüber und ja, Flutlichtspiel, der Regen setzte ein und ja, war von der ersten Minute an richtig intensives, richtig gutes Fußballspiel. Der VfL sofort von der ersten Minute an voll im Spiel drin, alles reingehauen in die Zweikämpfe. Die Dortmunder haben sich da wirklich richtig schwer getan. Und ja, der VfL ging dann auch verdient, frühzeitig durch Lucia schon in der 5. Minute in Führung sollen. Und von da an kannst du es gerne mal weiter übernehmen.
Ja, mit einem absoluten Traumtor, würde ich sagen. Wobei ich jetzt das Tor auch öfter gesehen habe und immer mehr kam mir jetzt der Gedanke auf, dass ihn Kobel auch, ich glaube, am guten Tag auch halten oder hätte halten können. Aber die Führung hielt ja auch nicht lange, 2 Minuten. Dann kam der BVB nach einem Stellungsfehler von Danilo Soares über die rechte Seite und die Flanke fand dann Karim Adeyemi. Ich muss schon sagen, gerade auch in der ersten Halbzeit oder nach dem 1:1 hatte der BVB sehr, sehr viele Torchancen. Klar, der VfL war immer drin im Spiel, hatte Umschaltmomente, aber die bessere Mannschaft war schon der BVB mit klaren Torchancen. Das hat sich dann auch schon in die zweite Halbzeit transportiert. Den einen oder anderen Konter hätte der VfL sicherlich erfolgreicher ausspielen können. Zu den strittigen Szenen sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch im Detail drüber, aber der BVB hätte an diesem Abend definitiv dieses Spiel gewinnen können, mit der Fülle an Torchancen, an Torschüssen, aber dann, ja, um dann eben auf die Szenen zu kommen, auf den Elfer, den möglichen Elfmeter, der nicht gegeben wurde, daran alles festzumachen, dass es nicht für den Sieg gereicht hat, meiner Meinung nach sehr, sehr dürftig, diese Ausrede. Der BVB hat es sich, glaube ich, eben durch die großen Torchancen, die er nicht gemacht hat, selbst versaut, ja, nicht Tabellenerster zu bleiben nach dem Spieltag.
Ja, Leidenschaft kämpfende Bochumer bis zur letzten Minute und auch bei dem Spiel nach Wochen mal wieder wirklich überragender Manuel Riemann, der da 2-3 ja. Dinger richtig gut entschärft hat. Fabi, wir hatten, glaube ich, am Samstag kurz telefoniert. Wir waren uns eigentlich bei den, was hat man gesagt, glaube ich, 3 Szenen hatten wir uns rausgepickt, eigentlich bei allen ziemlich gleich. Ne? Waren bei der gleichen Meinung gewesen. Angefangen
bei, ja, also 1:0 am Ende beim Stoßen. Genau, also ich glaube, es ist natürlich, wenn man das Spiel am Freitag verfolgt hat, da kann man auf jeden Fall die Aufregung und vor allem auch Emotionalität verstehen der Dortmunder. Aber natürlich, sagen wir mal, eine spielentscheidende Szene ja katastrophal entschieden wurde. Das muss man so sagen. Ich glaube, mittlerweile, wer es dann übers ganze Wochenende verfolgt hat, gibt es auch keine 2 Meinungen. Selbst Stegemann selbst, Sonntag im Doppelpass, hat den Fehler zugegeben. Ich glaube, das Einzige, was mir ein bisschen schwerfällt, ist dann letztendlich in das Hypothetische überzugehen und zu sagen, hätte es Elfmeter gegeben, der Elfmeter, ob er jetzt drin gewesen wäre oder nicht, man hätte gegen 10 Mann gespielt. Ich glaube, versteht mich nicht falsch, es war eine katastrophale Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu Ungunsten Borussia Dortmunds. Aber ich glaube, es hat auch die Möglichkeit gegeben, das Spiel auf andere Art und Weise zu entscheiden. Und dafür waren genügend Möglichkeiten auf Seiten der Dortmunder da. Und ich glaube, was mir dann zum Ende des Spiels einfach auch ein Stück weit aufgefallen ist, je länger das Spiel gedauert hat, desto weniger wurde das eigentlich auch bei den Dortmundern. Klar, sie hatten nach wie vor immer noch ihre Aktionen und auch Chancen, aber die Bochumer haben es dann hinten raus, die letzten 10, 15 Minuten natürlich mit enormer Leidenschaft auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch so schwer wie möglich gemacht den Dortmundern. Summa summarum, glaube ich, kann Dortmund das Spiel auch so oder muss Dortmund das Spiel auch gewinnen. Mit dem Elfmeter oder ohne Elfmeter. Und um deine Frage zu beantworten, die Szene mit Adeyemi, gerade eben schon gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen, ganz klar. Den Handelfmeter, den muss man nicht pfeifen, glaube ich. Hätte ich auch nicht gemacht, weil ich glaube, die Art und Weise, wie er da mit der Hand zum Ball geht, beziehungsweise so darf man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Er ist auf dem Weg nach unten, sein Stützarm, der Ball geht gegen den Arm, ist für mich kein Elfmeter. Und die Szene mit Can, die Dortmunder ja auch für sich behaupten als V-Spiel. Ja gut, wenn man das dann anfängt, auch noch letztendlich mit reinzuschmeißen in die Waagschale, dann ist, glaube ich, das Guten zu viel. Die eine Entscheidung, ja, katastrophal entschieden, aber alle anderen beiden Entscheidungen kann man durchaus, denke ich, vertreten.
Ja, ihr habt es jetzt beide schon angesprochen, den Frust der Dortmunder kann man mit Sicherheit verstehen. Über die Art und Weise, wie hinterher dann in den Interviews argumentiert wurde, war ja auch die Rede oder waren ja wohl auch noch in der Kabine von Sascha Stegemann oder hinterher das Interview von Sebastian Kehl nach dem Motto, ich will nicht wissen, was gewesen wäre in der Situation, wenn die Bayern hier gespielt hätten, hätte, wäre, wenn.
Ja, das ist dann aber, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, das ist dann aber auch eine Aussage, die ist dann, ja, aus der Emotion heraus wahrscheinlich gefallen, aber das ist eine Anmerkung, die musst du nicht zwingend bringen. Ich möchte aber hier auch noch unterstreichen, es gab auch ein, zwei Stimmen. Julian Brandt hat ein ziemlich eindrucksvolles Interview nach dem Spiel gegeben, muss man wirklich sagen, sehr sachlich. Ja. Mats Hummels ebenso. Trotzdem, klar, kann man auch verstehen, dass der ein oder andere da extrem emotional gewesen wäre. Wahrscheinlich wie von jeder anderen Mannschaft in der Bundesliga auch, definitiv.
Ja, Sören, und jetzt können wir zum BVB übergehen. Woran hat es gelegen, jetzt alles an diesem einen Spiel wieder festzumachen, dass man die Tabellenführung verspielt hat? Klar ist die strittige Szene gewesen. Wir können jetzt aber auch gleichzeitig sofort mal schauen auf die Auswärtsstärke der Dortmunder, die ja gerade insgesamt in den letzten 6 Auswärtsspielen beziehungsweise auch die letzten 3 Auswärtsspiele in der Bundesliga gegen klare Abstiegskandidaten mehr als dürftig war. Also kann man da ja genauso gut schon den Finger in die Wunde legen, ne?
Boah, ich weiß nicht. Also Statistik würde ich beim Derby sowieso nicht heranziehen, so eine Statistik. Ich glaube, an diesem Spiel ist ganz klar, dass die Chancenverwertung dass der große Punkt war. Wenn ich an Adeyemi denke, ich glaube 3, 4 Chancen, die er reinmachen muss. Aber es war, glaube ich, auch von vornherein klar, dass der BVB gegen den VfL jetzt nicht unbedingt die 3 Punkte einfach so einplanen kann, weil da haben sich schon andere Mannschaften schwer getan in Bochum, ja, gerade freitagsabends in so einem Spiel. Und klar, im Endeffekt musst du dir vorwerfen lassen, dass du die Chance nicht reingemacht hast, das dann eben an diesen Entscheidungen festzumachen. Klar, ihr habt es angesprochen, Hummels, Brandt, die haben das sehr sachlich dann auch sich dazu geäußert. Aber die Art und Weise, wie dann gerade nach dem Spiel auch von Bellingham, Can, auch was die Körpersprache relativ aggressiv gegenüber dem Schiedsrichter, das sind Sachen, die müssen nicht sein, und sich dann hinterher wundern, dass es dann natürlich auch von Personen Morddrohungen gibt gegen den Schiedsrichter. Das sind alles Sachen, wo dann auch die Spieler mit zu beitragen mit ihrem Verhalten. Und in diesem Spiel ist für mich eigentlich nur der Punkt Torchancen. Dieses Spiel hätte auch 3-1 für Dortmund ausgehen können, wenn nicht sogar müssen.
Ja, kann man, glaube ich, so festhalten. Und gerade du hast die beiden angesprochen, Bellingham und Emre Can. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder euch das in den Spielen so rüberkommt, aber ich bin der Meinung, gerade wenn sie sich so häufig zu vielen Aktionen hinreißen lassen, sich provozieren lassen und gerade vom Publikum viel kommt, dass sie da auch komplett aus ihrem Spiel rauskommen. Je mehr sie sich da reinsteigern, mit dem Schiri diskutieren, Bellingham ist da die letzten Wochen ein Paradebeispiel für und Emre Can ist da ja auch immer einer der Ersten. Wenn die beiden sich nicht komplett auf ihr Spiel konzentrieren, bringen sie auch längst nicht die Leistung, zu der sie imstande sind, oder?
Ja, ich glaube, es gibt viele Faktoren. die vielleicht an so einem Abend oder dann eigentlich auch im Laufe der Saison mit reinspielen. Ich glaube, was man natürlich, beide sind natürlich auch auf der einen Seite keine Kinder von Traurigkeit, würde ich jetzt mal behaupten, weil im Grunde genommen sie für sich beanspruchen, dass es zweierlei Maß an Bewertungen gibt. Ich glaube, so wie du auch sagst, sie sind gut beraten, wenn sie sich tatsächlich auf ihr Spiel fokussieren, weil sie speziell natürlich auch in vielen, vielen Phasen der Saison auch gezeigt haben, dass sie da der Mannschaft letztendlich auch am allermeisten helfen können. Und je mehr du dich dann halt mit Nebenkriegsschauplätzen auseinandersetzt, desto weniger fokussiert bist du dann halt in der einen oder anderen Situation. Und ich glaube, Bellingham ist ja im Moment natürlich auch ein Beispiel. Man darf nicht vergessen, dass er noch extrem jung ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch einer der Leistungsträger dieser Mannschaft, der im Moment vielleicht nicht auf dem Niveau performt, wie man sich's vielleicht von ihm wünscht oder wie man ihn vor allem in den Wochen zuvor auch teilweise gesehen hat.
Ja, richtig. Ja.
Es wird dann schwierig eben natürlich, ne?
Auf jeden Fall. Vor allem waren ja nach dieser Aktion immer noch 25 Minuten Zeit. Ob es dann wirklich ja, bis zuletzt wirklich alles rausgehauen wurde, ich weiß es nicht. Da war ja noch das Abseitstor von Mats Hummels, ne? Und so viel, und zum Schluss der Kopfball von Bellingham, der ja neben das Tor ging. Aber so viel kam da vom BVB eigentlich auch nicht mehr, außer die drückende Überlegenheit. Zu richtig vielen klaren Abschlüssen sind sie da auch nicht mehr gekommen.
Klar, aber es wird dann natürlich auch schwierig. Ich meine, das hast du ja dann am Sonntag auch in ähnlicher Form gesehen, wenn die andere Mannschaft übertrieben gesagt den Bus vorm Tor parkt, du hast viel Ballbesitz, du hast die individuelle Klasse, aber es das heißt ja nicht zwangsläufig, dass du mit jedem Angriff einmal wirklich dann tatsächlich in die Tiefe kommst und so weiter. Das ist dann natürlich verdammt schwer. Dann kommt vielleicht auch noch der Kopf mit dazu, der Druck, der ja, ein Stück weit dann schon auch mit sich kommt, wenn du als Tabellenführer in das Spiel gehst oder in den Spieltag gehst. Summa summarum, glaube ich, aber weil deine ursprüngliche Frage war, hat der Dortmund oder hat der BVB an diesem Freitag die Meisterschaft verspielt? Nein, definitiv nicht. Also es gibt zwei Punkte, die man da betrachten muss. Ich glaube, zum einen natürlich, dass jetzt nochmal 4 Spieltage sind, in der Verfassung, in der der FC Bayern ist, muss der FC Bayern auch erstmal seine 4 Spiele gewinnen, um wirklich hundertprozentig sicher sein zu können, dass man die Meisterschaft dann auch tatsächlich feiern darf, sofern man das in München sagen darf. Und zum anderen ist es aber auch Fakt, wenn man sich die Tabelle anschaut, bei den Mannschaften, die da sich ein vermeintliches Meister oder Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft leisten, spielen beide keine starke Saison. Und beides sind in dem Sinne jetzt auch nicht die Mannschaften, die ein Stück weit über längere Phasen der Saison auch die Bundesliga ein Stück weit dominiert haben oder die Gegner. Dafür bieten beide Mannschaften viel zu viel an. Der BVB in den Auswärtsspielen, der FC Bayern in phasenweise vielen Spielen, wenig Konstanz. Und dann stehen wir bei 62 beziehungsweise 61 Punkten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man die Meisterschaft tatsächlich am Freitag vergeigt hat, sondern eigentlich auch in der ganzen Saison eigentlich auch die Chance oder hatte, vor allem der BVB natürlich als erster Verein, der den FC Bayern immer angreifen muss, vielleicht eben jetzt auch ein gewisses Polster zu haben. Und das hat man sich dann halt zuvor schon verspielt. Und man lässt den FC Bayern eigentlich länger am Leben, wie er eigentlich dürfte in so einer Saison. Meine Meinung.
Und am Ende wird wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft deutsche Meister, sondern wahrscheinlich die ja hinterher glücklichste am Ende, ne? So, und der Fabi hat die Bayern schon angesprochen. Die Bayern grüßen wieder von der Tabellenspitze mit einem ziemlich, ja, wie sagt man, mit einem Arbeitssieg gegen die Hertha. Lange Zeit hat die Hertha es 0-0 gehalten. Ja, 20 Minuten vor Schluss, dann endlich die Erlösung. Und ja, alles in allem Pflichtsieg, 3 Punkte geholt und wieder vor dem BVB.
Ja, richtig. So kann man es, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfassen. Ja, es war ein einseitiges Spiel. Ich glaube, da braucht man auch nicht lange drüber sprechen. Einseitig vielleicht nicht das große Tempo, was die Bayern dann ausspielen konnten. Klar, der Hertha stand sehr, sehr tief hinten drin. Ich glaube, in der Situation, in der Berlin im Moment ist, gab es nicht viele andere Möglichkeiten. zu versuchen, irgendwas in München zu holen. Sie haben es ja fast 70 Minuten ordentlich gemacht, versucht, alles wegzuverteidigen. Christensen hat dann auch noch den einen oder anderen Ball gehalten, aber dann eben mit zwei guten Aktionen auch von Josh Kimmich, der die vorbereitet hat, hat Bayern dann die Lücken gefunden und dann auch natürlich absolut verdient. Ich glaube, 81% Ballbesitz spricht eine deutliche Sprache. Verdienter Sieg für Bayern München.
Ja, du hast die Bälle gerade von Kimmich angesprochen. Da bin ich zwar auch immer noch der Meinung, dass man gerade diese Chipbälle immer noch eigentlich besser verteidigen könnte, aber ja, gut, sei es drum. Fabi?
Ich sehe es komplett anders.
Habe ich mir gedacht.
Also jetzt nicht in Bezug auf Leistung der Bayern. Ich glaube, jeder, der im Vorfeld ein Feuerwerk erwartet hat oder hatte, es war klar, dass das kein Feuerwerk sein wird oder kommen wird. Ich glaube, da ist die Mannschaft in einer Verfassung, in der sie sowas eigentlich nur mit ganz, ganz viel Mithilfe des Gegners schaffen könnte. Dafür brauchst du ein, zwei frühe Tore, dann kommst du vielleicht in so einen Flow rein. Dass es ein zähes Spiel wird, war auch klar. Ich glaube aber, auch bei Hertha BSC hat man die Ergebnisse des Wochenendes mitbekommen. Und ich glaube, es war kein Spiel, wo du reingehen darfst und sagen, wir parken den Bus, hoffen auf den lieben Gott, dass vorne vielleicht mal einer durchrutscht oder einer reingeht. Ich glaube, es war ein All-In-Spiel. Da brauchst du keine große Defensivtaktik austüfteln. Die Hertha braucht Punkte. Und die Bayern waren verletzlich, beziehungsweise sind verletzlich, sind anfällig für viele, viele Sachen. Und dann darfst du dich nicht 90 Minuten lang hinten reinstellen, sondern du musst einfach versuchen, mit Nadelstichen letztendlich da auch Zeichen zu setzen. Und ich glaube, es wäre die bessere Herangehensweise gewesen, einfach all-in zu gehen, ein bisschen offensiver ausgerichtet. Weil ich meine, du hast als Hertha nichts zu verlieren an diesem Sonntag in der Bundesliga. Mit den Punkten darfst du nicht kalkulieren, das war ganz klar. Aber dann letztendlich die Taktik zu wählen, sich einfach hinten reinzustellen und zu hoffen, dass der FC Bayern nicht trifft, das ist für mich dann schon einfach ja und Zeichen, was du an die Mannschaft rausgibst am fünftletzten Spieltag. Ja, wir stellen uns jetzt mal hinten rein und wir gucken einfach mal, ob es reicht am Ende für einen Punkt. Ich glaube, du brauchst 3 Punkte. Und genauso auch dann, was ich ja schon auch irgendwie ein bisschen bedenklich finde, Paul Dardai nach dem Spiel im Interview. Ja, die erste Woche haben wir Offensivfußball trainiert und die zweite Woche haben wir Defensivfußball trainiert und nächste Woche trainieren wir wieder Offensivfußball und gewinnen gegen Stuttgart. Ja gut, wenn das so einfach ist, letztendlich eine Bundesligamannschaft vor dem Abstieg zu retten, da passt so viel nicht zusammen und es tut einfach nur verdammt weh. Sören, tut mir leid, ich meine das auch wirklich nicht, weil ich nicht irgendwie, wie nennt man das, sticheln will oder irgendwie sowas, aber die Mannschaft ist, that's a done deal, die Mannschaft ist weg, es sind jetzt glaube ich auch, wie viel, 6 Punkte bis zum Relegationsplatz.
Ja, das gibt nichts mehr.
Das gibt nichts mehr und dann vielleicht noch meine Einschätzung zum FC Bayern, das ist sehr, sehr fragil, also man versucht sich jetzt an Kleinigkeiten hochzuziehen, sei es wie die Spieler nach einem Torerfolg jubeln. Und wenn ich es dann vergleiche auch mit dem BVB, auch wenn es am Freitag nicht für den Sieg gereicht hat, ich glaube, vom Eindruck her macht der BVB den deutlich besseren. Der FC Bayern hat den großen Nachteil, wenn es wirklich darum geht, die Meisterschaft zu gewinnen, dass es eben noch 2 Auswärtsspiele sind. Die Dortmunder zu Hause, glaube ich, eine Bank. Und da würde ich jetzt jeden Scheck unterschreiben, dass die Dortmunder ihre Heimspiele gewinnen. Der einzige Stolperschein bleibt dann sozusagen in Augsburg, der aber auch sehr machbar sein dürfte, sofern der FCA vor allem vielleicht frühzeitig gerettet ist. Ja. Also es ist noch nicht entschieden. Soweit sind wir noch beileibe nicht. Es kommt natürlich auf den FC Bayern an, aber ich glaube, so wie die Mannschaft im Moment auftritt, ist es eine Wundertüte und ja, die nächste werden wir am Samstag in Bremen erleben. Entweder hopp oder top. Ja,
das stimmt wohl. Ja, kommen wir zu den beiden Mannschaften, die ähnlich wie die beiden Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen, sich immer noch ein spannendes Rennen um die Champions League-Plätze liefern. Unterm Strich eine gerechte Punkteverteilung im vermeintlichen Topspiel am Samstagnachmittag. Leverkusen bleibt durch das 0:0 gegen Union Berlin auch im 14. Spiel ungeschlagen. Unionsserie hält auch weiterhin, jetzt 22 Spiele am Stück ungeschlagen. Ja, aber Leverkusen mit dem Punkt vergibt wahrscheinlich so mit die letzte Chance und das letzte Fünkchen Hoffnung auf Platz 4. Sind jetzt 6 Punkte Rückstand. Und ja, alles in allem war es, glaube ich, ein Spiel, was sehr von defensiver Taktik geprägt war. Keine Mannschaften wollten da groß ins Risiko gehen. Leverkusener mit teilweise über 70-75% Ballbesitz. Union hat die Leverkusener ja wirklich viel machen lassen, aber die Leverkusener trotz ihrer guten Qualität im Offensivbereich ja auch nicht wirklich große Lücken gefunden im Unioner Bollwerk.
Ja, also ich muss sagen, das war wirklich eines der schlechteren Spiele jetzt am Wochenende. Wenn das unsere beiden oder unsere Top-Mannschaften, eine der Top-Mannschaften sein sollen in der Bundesliga, muss ich sagen, dann vergleichen wir uns lieber nicht mit anderen Ligen. Klar, ich glaube, Fabi hat Union Berlin oder den Stil ja auch schon in den letzten Wochen häufiger kritisiert. Also ich kann da auch jetzt nach dem Wochenende wieder voll mitgehen. Klar, es ist das, wie Union Berlin Punkte holt, warum sie auf Platz 3 der Tabelle stehen. Aber das war gar nichts. Also sie wollten kein Fußball spielen gegen Leverkusen. Das haben sie auch nicht gemacht. Sie standen nur hinten drin. Klar, Leverkusen hat's dann doch auch versucht, irgendwie da durchzukommen, ohne jetzt ja die wirklich klaren Torchancen zu haben. Ja, es war kein gutes Fußballspiel und auch von Union Berlin muss man wirklich sagen, wenn du Tabellendritter bist, denkst du ja eigentlich, okay, die spielen richtig guten Fußball, aber ja, das war wieder so ein Beweis dafür, glaube ich, dass wir uns freiwillig nicht unbedingt 90 Minuten von Union Berlin reinziehen wollen.
Ja. Ich glaube, du bekommst morgen keine WhatsApp-Nachricht von, wie heißt er?
Von Carsten.
Steffen.
Ach, von Steffen.
Ach so. Steffen. ich glaube, das Problem bei diesem Spiel war, dass ja, die Leverkusener gezwungen waren, eine Rolle einzunehmen, die sie eigentlich auch nicht so gerne mögen. Und zwar, ich glaube, die Leverkusener sind dann stark, wenn sie wirklich schnelles Umschaltspiel, ihr Tempo nutzen können. Wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die dir sozusagen komplett den Ball überlässt und du bist derjenige, der spielerisch letztendlich dann auch versuchen muss, ja, sozusagen über Zone 1, 2, 3 in die heiße Zone zu kommen, dann ist es nicht unbedingt das Spiel der Leverkusener, das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ich glaube, auswärts bei Union Berlin, ja, einen Punkt mitzunehmen, ist zwar ärgerlich. Ich glaube, in Summe war es ein großer Wunsch der Leverkusener, mehr mitzunehmen. Ja, allerdings, wie Sören eigentlich auch schon in die Richtung, würde ich auch ähnlich gehen. Die Frage ist natürlich, welchen Anspruch hat Union Berlin in der Art und Weise Tabellendritter Champions League nächstes Jahr. Ich würde behaupten, und soweit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, dass die Unioner aus den Champions League Plätzen rausfallen, weil dafür ist es zu dürftig, zu wenig, weil irgendwann musst du anfangen, tatsächlich auch mal aktiv am Spiel teilzunehmen. Deswegen glaube ich, war es für die Unioner ja ein Stück weit ein Fehler, vielleicht auch so in das Spiel zu gehen. In der Art und Weise alles auf die Defensive ausgerichtet, wenig nach vorne. Jetzt sind es nur noch 2 Punkte auf Leipzig und Freiburg. Die muss man im gleichen Atemzug nennen. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es eng werden mit der Champions League. Trotzdem glaube ich, für alle Unioner ein Feiertag, wenn du am Ende der Saison als Tabellenfünfter beendest.
Okay, da widerspreche ich jetzt dir, Fabi, mal. Ich habe jetzt mal hier kurz...
Tu das.
Ja, ist ja kein Thema, ne? Ich halte dagegen, aufgrund des Restprogramms von Union, glaube ich schon, dass Union vielleicht am Ende das eine Pünktchen mehr wirklich hat als Freiburg und Leipzig. Also wenn ich auch, wie gesagt, Restprogramm Augsburg, dann das direkte Duell gegen Freiburg und dann haben sie noch Hoffenheim und Bremen. Also ich denke, dass sie da auf jeden Fall mehr holen werden als die Freiburger, die unter anderem dann noch halt gegen Leipzig und Wolfsburg spielen müssen. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen dann mit Sicherheit dann auch sehen, wie es da ausgeht. Auf jeden Fall 2 Mannschaften, die mit ihrer Defensive weiter ordentlich punkten und auch die ganze Saison schon. Ja, Freiburg ist, glaube ich, schon der 10. Spiel, das in Folge zu 0, beziehungsweise jetzt ist schon 9 Auswärtsspiele zu 0 gespielt. Ja, unterm Strich gewinnt der SC Freiburg glücklich beim 1. FC Köln. Die Kölner, die ein richtig klasse Spiel abgeliefert haben. Der Steffen Baumgart hat am Ende des Spiels auch gesagt im Interview, super Fußballspieler als neutraler Beobachter. Nur leider haben wir heute nicht gepunktet. Christian Streich sprach in der letzten halben Stunde vom Spiel, haben wir Glück gehabt, dass wir da nicht noch das Tor gekriegt haben. Ja, und die Freiburger Sören können sich, glaube ich, unter anderem auch bei Marc Flecken bedanken, der ja auch einen wirklichen Sahnetag erwischt hat da beim Spiel, ne?
Ja, absolut. Also da gehe ich voll mit. Köln haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch die letzten Wochen waren ja schon wieder so, wie man Köln auch kennt, aus den vergangenen oder aus der gerade aus der vergangenen Saison. Haben es Freiburg wirklich schwer gemacht. Ja, aber irgendwie hast du jetzt auch dieses Momentum dann auf, aus Freiburger Sicht auf deiner Seite. Du hast einen ja richtig, richtig guten Torwart hinten drin, der dir dann auch die Punkte rettet. Und so bleibst du da oben mit drin. Ich würde sogar sagen, dass der SC Freiburg die Saison sogar auf Platz 3 abschließen wird. Sie machen das auch in der letzten Woche schon, hatte ich den Eindruck, wie so eine ja abgezockte Spitzenmannschaft. Die spielen nicht unbedingt den besten Fußball, aber sie schießen ihre Tore, verteidigen das gut weg. Und das war jetzt gegen Köln natürlich auch so.
Ja, Fabio Mavia nach einer Standardsituation. Doan mit seinem ersten Kopfballtor in der Bundesliga. Ja, am kurzen Pfosten von Höhler war es, glaube ich, verlängert. Und der FC passte einmal nicht auf am zweiten Pfosten. Ja, und am Ende hat der FC mal wieder das Problem der letzten Wochen, dass vorne die Chancen einfach nicht reingemacht werden, ne?
Ja, ist natürlich auch eine Qualitätsfrage dann am Ende des Tages, ne? Und ich habe es vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Ich glaube, wenn du bei den Kölnern die Art und Weise, wie sie ihren Fußball definieren, die Art und Weise, wie sie gefährlich werden, wenn du natürlich jemanden zuvor hattest, der dir in der Saison roundabout 20 Tore garantiert, würde ich jetzt mal behaupten, und dann den Qualitätsabfall, oder, nee, Abfall ist, wie nennt man das? Qualitätsverlust im Vergleich zu den Optionen, die du jetzt im Kader hast. Dann tut es natürlich weh. Und ich glaube, das ist dann ja ein Stück weit das Ergebnis, dass du dann so ein Spiel, in dem du wirklich für Kölner Verhältnisse einen klasse Auftritt hinlegst, ja einfach zu wenig mitnimmst. Und das Mindeste wäre eigentlich ein Punkt gewesen. Und bei den Freiburgern ist es so, dass sie nach dieser Phase, die sie mal vor ein paar Wochen hatte, mit ein paar Ergebnis, ja, Dellen, sage ich jetzt mal, jetzt natürlich auch wieder ein Stück weit das Spielglück auch ein bisschen auf ihrer Seite hat, aber sehr, sehr verdient, weil man ein ganzes Jahr schwer dafür gearbeitet hat, um am Ende des Tages da oben zu stehen. Aber ich sag's auch nochmal, diese Saison ist eine besondere Bundesliga-Saison, weil du eben ja viele Top-Mannschaften hast, die sich sehr angreifbar machen in jeder Woche, in der es auf den Platz geht. Und ja, man hat manchmal auch das Gefühl, es könnte verdammt ausgeglichen sein in der Liga, weil jeder jeden schlagen kann. Also zumindest von den Ergebnissen her. Und auf der anderen Seite profitiert Freiburg natürlich genauso wie Union wahrscheinlich in einem Jahr davon, dass viele, viele Top-Vereine eben einfach nicht das an Konstanz aufbringen, um am Ende des Tages unter den ersten Vieren zu landen.
Freiburg und Union spielen das, was sie können, ne? Und das ja geradezu in Perfektion, gerade auch in der Verteidigung, wenn man sich da einen Lienert und einen Matze Ginter anschaut, mit welcher immensen Ruhe und dann noch einen Flecken hinten drin. Also das sieht schon ziemlich gut aus hinten in der Verteidigung, ne? Fängt natürlich ganz vorne an mit dem Anlaufen von Gregoritsch und Höhler, aber alles in allem, ja, Fußballspielen haben sie ja sowieso drauf, von daher...
Ich glaube auch, ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass es Vereinsrekord sein müsste, oder? Die 56 Punkte, kann das sein?
Ja, neu aufgestellt dieses Jahr. Hm? Bei dem Spiel, ja? 58 haben sie jetzt, oder? Haben wir jetzt 58 Punkte oder 56?
Ich meine
56. Punktgleich, ja, mit Union. Hm.
Ja, ja, also wohlverdient. Von daher, so soll es weitergehen. Ich bin ja mal gespannt, was sie im Sommer dann auch machen, weil ich meine... wenn du dich tatsächlich für die Champions League qualifizierst, versuchst natürlich auch deinen Weg weiterzugehen. Das heißt, Topstars in der Kategorie, wie man sich die vielleicht bei dem einen oder anderen Verein vorstellt, wird es nicht geben. Trotzdem glaube ich, ist es eine riesen Möglichkeit, verdammt viel an deinem Kader auch zu machen, der dir dann die nächsten 1, 2, 3 Jahre ja schon auch ein internationales Geschäft garantieren könnte. Wenn man schlau macht. Ich sage nur, vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel an den Frankfurter nehmen, sondern den großen Vorteil nutzen, den man einfach in Freiburg hat, ist diese Beständigkeit im geht im Management los, über den Trainer. Ja, dieses bodenständige, demütige einfach auch bei den Transfers beibehalten. Und ich glaube, dann kann da was ganz, ganz Schönes entstehen in Freiburg.
Ja, das Coole bei Freiburg wird wieder sein, dann sickert ja sowieso nichts durch und plötzlich sind da wieder ein paar Spieler, wo du erstmal denkst, jo, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und die schlagen ein, wie sonst was das war. Angefangen mit dem Eggestein, dann hatten sie im Sommer ja hier Doan und Gregoritsch geholt. Das waren ja alles, Doan hatte damals in Bielefeld schon richtig gut performt, ist dann ja nach, ich glaube, so in Eindhoven, glaube ich, war es ja
gegangen. Eindhoven, ne?
Ja. Also die Transfers, die der SC da tätigt, die saßen da auch in den letzten Jahren immer. Ne? Einmal haben sie, glaube ich, mit Santa Maria ein bisschen daneben gegriffen, da hatten sich aber auch nicht wohl gefühlt. Aber alles in allem, ja, da wird sich auch wahrscheinlich der ein oder andere Spieler auch gerne mal drauf einlassen. Ne?
Auch Isco?
Ja, ich glaube, das Spanisch von Christian Streich ist nicht so gut. Ja, komm, lass uns weitermachen. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähnlich wie die Bayern so eine Pflichtaufgabe erfüllt hat, RB Leipzig, die ja eigentlich schon in der ersten Halbzeit gegen eine ziemlich harmlose TSG-Offensive oder allgemein ziemlich harmlose TSG-Mannschaft das Spiel hätten entscheiden können, haben es lange dann spannend gehalten, bedingt durch die Eintore-Führung, aber am Ende spielen sie das souverän runter.
Absolut. Erste Halbzeit, glaube ich, hätte Leipzig auch 2 oder 3-0 führen können müssen. Und dann war das im Prinzip nur spannend, wie du richtig sagst. Also, dass es nur 1-0 gestanden hat. Von Hoffenheim kam relativ wenig. Insgesamt, glaube ich, auch fußballerisch nicht unbedingt das beste Spiel. Verdienter Sieg für Leipzig. Ich glaube, das war auch so, dass sie nicht unbedingt 100% geben mussten gegen die Hoffenheimer und sich damit sogar ein bisschen schonen konnten für das Spiel dann heute Abend im DFB-Pokal.
Genau, in Freiburg dann. Ne? Ja, Fabi, was sagen wir zur TSG? Ähnlich wie ja auch, wer war es denn, wie der FCA, zu dem wir später noch kommen, auch wieder mit Tendenz nach unten. Ne? Da ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen Abstiegskampf angesagt.
Ja, also erstmal danke, dass ich nichts zu den Leipzigern sagen muss. Ich glaube, das Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Trotzdem, spätestens jetzt nach diesem Wochenende sollten in Hoffenheim auch bei jedem die Alarmglocken läuten, wenn ich mir die Tabelle anschaue. Diesen kurzfristigen Run, den sie hatten in Form von, ich glaube, 2 Siegen in Folge waren es, Sören, oder? Du bist ja da der Experte. Das ist eine blau-weiße Mannschaft, wo man mal ein bisschen Polster zwischen sich und der roten Linie gebracht hat. Ja, jetzt stehst du bei 29 Punkten und es gibt Mannschaften, klar werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber mit Stuttgart und Bochum mindestens 2 Mannschaften, die sehr wohl in der Lage sind, dich in der Tabelle auch nochmal zu überholen, wenn du nicht langsam anfängst, wirklich selbst auch zu punkten. Und das kann ganz gefährlich werden, tatsächlich.
Und wer weiß, keine wollte es ja für möglich halten, aber vielleicht kommt es ja dann wirklich am letzten Spieltag dann noch zum Entscheidungsspiel zwischen TSG und dem VfB Stuttgart, ne? Und Wiedersehen mit Pellegrino Materazzo.
Ist ein ganz, ganz fieses Spiel am letzten Spieltag, aber würde mich mal interessieren, also ich weiß, das Restprogramm von den Schalkern, Bochumern und Stuttgartern, wen hat Hoffenheim in den letzten 4 Spielen?
Frankfurt, Wolfsburg, Union Berlin und dann eben Stuttgart, genau.
Ja. Also Frankfurt.
Das ist natürlich auch ein Brett, was du da bohren musst, ne? Also mit Wolfsburg, Union, gut, hast du 2 Mannschaften, für die geht's noch um richtig was, ne? Dann hast du die Stuttgarter am letzten Spieltag. Boah, das ist eine Hausnummer.
Ja, und ich sag mal gerade, wir können ja nochmal kurz auf Union. Die Union hat ja in dem Sinne nichts zu verlieren. Die können ja eigentlich frei aufstehen. Die werden auf jeden Fall international spielen, sei es jetzt die Champions League oder im Europapokal, im UEFA Cup. Also, die können da frei aufspielen.
Das ist ein Auswärtsspiel bei Union, oder?
Nee, bei der TSG.
Ach, bei der TSG.
Okay. Ja. Ja, wird sehr, sehr spannend. Ja, dann hatten wir noch ein Sonntagsspiel. Das letzte Sonntagsspiel fand in Wolfsburg statt. Ja, und am Ende kann man sagen, irgendwann endet jede Serie irgendwann einmal. Nach 9 Spielen zuletzt ungeschlagen, kassiert der FSV Mainz 05 auch mal wieder eine Niederlage und der VfL Wolfsburg feiert endlich mal im 7. Heimspiel auch mal wieder einen Sieg. Ja, und dafür verantwortlich war ein Blitzstart der Wolfsburger, führten da nach einer halben Stunde schon 3 zu 0, fegten da wirklich über die Mainzer drüber hinweg. Hätte ich jetzt so, ehrlich gesagt, der letzten Wochen her auch nicht gedacht, aber Bo Svensson war hinterher ja, mehr als enttäuscht von seiner Mannschaft, wie man sich so ja, herspielen lassen konnte. Und ja, mit der 13-0-Führung war in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr allzu viel von beiden Seiten zu sehen. Die Mainzer versuchten noch und die Wolfsburger haben halt nur noch das Nötigste, kann man glaube ich so sagen, getan und ja, und den 13-0-Vorsprung dann über die Zeit gebracht.
Ja, hätten Sie das Gesicht mal letzte Woche gezeigt, ich glaube, dann wären im Süden von Deutschland weniger Sorgenfalten aufgetreten. Ja, was sagt man zu einem Spiel? Irgendwie ja schon ein Phänomen, ne? Also du siehst die Mainzer dann in der zweiten Halbzeit letzte Woche gegen die Bayern und denkst dann, ja gut, dann fährst du zum VfL Wolfsburg, hast eigentlich die ganze Serie im Rücken, die dir normalerweise die breiteste Brust in der ganzen Liga geben sollte. Ja, und dann hast du so ein Spiel. Letztendlich würde ich jetzt sagen, wenn man mal das Endergebnis ausblendet, war es, glaube ich, ein Spiel auf absolut Augenhöhe. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich nicht viel genommen, also sowohl spielerisch, Einsatz, auch dem, was dann letztendlich ja, aus dem Spiel raus passierte. Ja, und am Ende des Tages waren die Wölfe halt in dem Sinne brutal effizient und haben würde mich sogar so weit aus dem Fenster legen, fast jeder Abschluss war dann letztendlich auch ein Tor am Sonntag. Und dann war die Messe ziemlich schnell gelesen und in der zweiten Halbzeit, klar, da brauchst du ein schnelles Tor, dass du nochmal wirklich zurückkommst. Das hat an dem Abend aber einfach auch ja die Logik diktiert, dass es dazu nicht kommen sollte. Von daher war es alles in allem ein verdienter Sieg für die Wolfsburger, würde ich behaupten. Allerdings für meinen Geschmack ein, zwei Türchen zu hoch.
Ja, und die Wolfsburger ähnlich wie der Hinrunde haben ja letzte Woche mit dem Sieg in Bochum war es, glaube ich, ne? Letzte Woche war der Sieg in
Ja.
Bochum, ja.
Ja.
Hatten ja auch in der Hinrunde dann die Serie gestartet und die letzten 6 Spiele alle gewonnen, ne? Also jetzt schon der zweite Sieg, 4 Spiele haben sie noch. Wer weiß, vielleicht schafft die Mannschaft von Niko Kovac ja sogar noch Platz 6. Haben jetzt auf jeden Fall wieder den Tabellenplatz mit den Mainzern getauscht. Und dann
Ja, also
geht's, ja.
mit der finanziellen Power, die Wolfsburg auch einfach hat, ich sag, mit VW, muss eigentlich Europa möglich sein und von daher muss man das eigentlich auch ein Stück weit erwarten. Dass Wolfsburg hinter Mannschaften wie eben Union Berlin und Freiburg steht, ist eh, kann man eigentlich auch nicht unbedingt erklären. Von daher, also Europa League, Conference League, glaube ich definitiv, aber eventuell geht ja sogar noch was Richtung Europa League. Ja, mal abwarten.
Fabi, so vom Spielstil her, von dieser, wie sagt man, dynamischen, schnellen, jungen Mannschaft, die macht eigentlich auch schon Spaß, sich anzuschauen, oder? Die Wolfsburger.
Ja, ich weiß schon, über wen du sprichst. Nur geht es halt um den VfL Wolfsburg. Man muss ja auch mal ehrlich sein, also die Wolfsburger, wenn natürlich die Möglichkeiten voll ausschöpfen, hat man ja gesehen, wozu das führen kann, auch in den Jahren zuvor. Trotz alledem, ja, glaube ich, dass so ein Verein, wie soll ich es ausdrücken, im Moment natürlich sich irgendwo die letzten ein, zwei Jahre auch unter Wert verkauft hat. Das muss man ganz klar so sagen. Allerdings natürlich auch ja, wenig Beständigkeit hatte. Ich glaube, vor 2 Jahren, da muss man ein bisschen weiter ausholen mit dem Trainerwechsel damals, wo ich immer schon gesagt habe, dass der große Verlierer der VfL Wolfsburg sein wird. Da hat man sich, glaube ich, ja, 12, 18 Monate an Zeit oder hat es gekostet, bis man zu dem Zeitpunkt oder bis zu der Situation, in der man sich jetzt befindet, eigentlich auch wieder gekommen ist. Von daher glaube ich schon, dass der VfL Wolfsburg ja, nächste Saison nochmal ein bisschen was investieren wird und dann tatsächlich eine Top 5, Top 6 Mannschaft sein wird. bin mir sicher.
Boah, das schreibe ich mir jetzt auf, das halte ich fest und kommt auf Wiedervorlage.
Platz ich sage aber Top 5, Top 6, ne?
Ja. Da ist aber schon eine Ansage auf jeden Fall.
Naja, vor 2 Jahren war es ja auch so, dass man von dem Kader, was man dann im Jahr zuvor gesehen haben, als sie sich auch für die Champions League qualifiziert hat, war man sogar so weit, dass man von dem einen oder anderen Experten auch, glaube ich, lesen konnte oder hören konnte, dass es ein Anwärter auf die Meisterschaft sein könnte. Glaube ich, war das nicht die Saison auch hier mit Marc von Bommel dann auch? Nach der Glasner-Saison? Klar.
Der Anfangsstart.
Nicht 2 Jahre, ja.
Mit Glasner, ne? Und dann hatte ja Van Bommel übernommen, ne? So war das, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Ja, wir werden sehen, wo der Weg von Niko Kovac und dem VfL hinführt. Ja, wo der Weg hinführt für Blau-Weiß, das werden wir wahrscheinlich erst am 34. oder vielleicht sogar erst in der Relegation sehen. Ja, so ein blau-weißes Spektakel in der Nachspielzeit. Schalke bleibt durch den Sieg weiter mit in der Verlosung um den Klassenerhalt. 3 ganz wichtige Punkte. Letztes Wochenende war es nur eine Mannschaft, die im Abstiegskampf gepunktet hat. Und dieses Wochenende haben sie quasi fast alle dreifach gepunktet. Die Schalker nach einer eher durchwachsenen ersten Halbzeit, wo es auch mit 0-1 in die Pause gehen. Ja, quasi wie ausgewechselt. Ich habe mir nur die zweite Halbzeit angeschaut. Ich muss sagen, das war schon geil mit anzuschauen, wie die Schalker sich da reingehauen haben und auch dann das Ende. Ekstase pur. Wir haben ja gefeiert, als ob sie Meister geworden wären. Leidenschaft, Einsatz und am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit muss man, glaube ich, sagen, doch schon ein verdienter Schalker-Sieg, weil es die Bremer auch einfach verpasst haben, in der zweiten Halbzeit den Sack zuzumachen, hatten da eine Riesenchance, 2-0 zu machen. Und aber alles in allem kompletter Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit auch von den Bremern.
Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass Bremen da gerade auch nach der Führung das Spiel hätte definitiv früher entscheiden können. Weil gerade in der ersten Halbzeit hast du ja auch angesprochen, das war nicht Schalke, wie man es kennt, gerade wenn sie zu Hause spielen. Und in der zweiten Halbzeit gehe ich eigentlich auch schon so weit bis die letzten 20 Minuten, hatte Bremen eigentlich auch fast alles im Griff gefühlt, haben es dann auch verpasst, die Konter besser auszuspielen. Du hast diese große Chance angesprochen, ich glaube von Anthony Jung, glaube ich, war es, oder Marvin Ducksch. Und kurz danach fällt dann eben das 1-1. Aber Bremen hatte im Prinzip alles im Griff, müssen sich selbst vorwerfen, dass sie dieses Spiel noch komplett verlieren. Weil eigentlich war es, fand ich, gar nicht mal so schwer, an diesem Abend 3 Punkte auf Schalke zu holen. Die letzten 10 Minuten, klar, das ist dann macht Schalke das 1-1 und dann ist natürlich die Arena komplett hinter dem Schalke 04 und dann drehst du dieses Spiel. Aber das war sicherlich, zumindest aus Bremer Sicht, ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren darfst.
Ja, und die Schalker, wie gesagt, sind mit dem Sieg, Fabi, auch wieder voll mit drin.
Ja, also bevor wir über die Schalker sprechen, die Bremer haben, glaube ich, die große Chance verpasst, den Nichtabstieg perfekt zu machen. Ich glaube, mit 38 Punkten wärst du definitiv durch gewesen. Es wären dann 10 Punkte auf dem Relegationsplatz und 11 auf, noch viel mehr letztendlich gewesen. So viel dazu, trotz alledem. Was man dann von den Schalkern gesehen hat, was da für eine Energie plötzlich dann in der zweiten Halbzeit sich mehr und mehr letztendlich auf dem Platz entladen hat. Es war schon sensationell und man muss kein Schalker-Fan sein, wenn man da vor dem Fernseher saß, nach dem 2-1, was da in dem Stadion los war. Das war ansteckend. Ja. Tatsächlich, also muss ich zugeben, was da letztendlich auch an Emotionen rüberkam am Fernseher, kann mir nur schwer vorstellen, wie es war für jemanden, der den Schalkern auch noch die Daumen drückt, aber das war schon sensationell. Trotzdem, und das ist das, was mir unfassbar leid tut für die Bundesliga, ich sag's immer wieder, man muss kein Schalker sein oder Schalke-Fan sein, trotzdem tut der Verein der Liga gut. Wenn ich mir das Restprogramm anschaue, der Schalker, würde ich sagen, der Abstieg durch die Ergebnisse am Wochenende, der ist meiner Meinung nach steht er fest. Mhm. Und das tut wirklich weh, weil ich nicht glaube, dass Schalke mit diesem Restprogramm tatsächlich sich über den Strich retten wird.
Ja, du gehst wahrscheinlich davon aus, dass das Heimspiel dann, das letzte Heimspiel gegen Frankfurt, dann einen Dreier holen werden müssen. Dann musst du jetzt nach Mainz und dann hast du dazwischen halt noch die Bayern und RB Leipzig am letzten Spieltag, ne?
Ja, ich meine, du hast halt, wie gesagt, ich meine natürlich, klar, wenn man kann optimistisch an die Sache rangehen und sagen, viele Top-Mannschaften haben vor allem gegen die Mannschaften im Keller ihre Punkte gelassen. Aber du spielst in Mainz, du spielst in München. Ich glaube, dann hast du das am 33. Spieltag müsste dann das einzige oder letzte Heimspiel gegen die
Frankfurt,
Frankfurter
ja.
sein. Und dann fährst du am letzten Spieltag nach Leipzig, die auch noch um die Champions League spielen. Das ist bitter. Das ist bitter im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die mit dir da unten drin hängen, Stuttgart, Hoffenheim. Und es tut einem wirklich leid, aber ich glaube einfach, der große Unterschied, und da muss man dann wirklich am Ende des Tages auch die Kraft rausziehen, dass sich die Mannschaft dieses Jahr so präsentiert hat, dass du wenig Angriffsfläche bietest in Form von Einsatz, Willen, Leidenschaft. Ich glaube einfach, in der Mannschaft steckt einfach nicht viel mehr Qualität. Dann hast du jetzt auch noch einen Trainer mit Thomas Reis. Ich glaube, es gibt keinen besseren für diesen Verein. Ich glaube, er ist auch gewillt, mit in die zweite Liga zu gehen. Und dann musst du alles mitnehmen und dann direkt nächstes Jahr oder nächste Saison wieder den Aufstieg anpacken. Aber tut mir wirklich leid für die Schalker.
Ja.
Aber das wird nicht reichen. Leider.
Wenn du absteigst, kannst du es auf jeden Fall daran festmachen, dass du es nicht in der Rückrunde verkackt hast, ne?
Absolut nicht. Ich glaube, sie sind ja Siebter oder Achter, glaube ich, in der
Eben, ja.
Rückrundentabelle, oder?
Deswegen jetzt schon doppelt so viele Punkte geholt wie noch in der Hinrunde. Aber vielleicht, Sören, kommt ja doch alles anders, als wir das jetzt alles vorhersagen. Wir haben uns die letzten Wochen ja schon oft genug getäuscht. Eine andere Mannschaft, die er am Samstagnachmittag vorgelegt hatte, war für mich eigentlich ein Spiel, wo du fest von ausgehen konntest, dass da zumindest ein Unentschieden oder dann halt sogar der Sieg für den VfB bei rumkommt. Auch Big Points im Abstiegskampf. Der VfB siegt, Sören, gegen eine deiner Lieblingsmannschaften. Ja, unterm Strich, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs der Gladbacher, der ja auch mehr oder weniger ein Zufallsprodukt war, unterm Strich verdient.
Ja, absolut. Wie letzten Wochen schon gesagt, also ich glaube, von Gladbach kannst du gar nichts mehr erwarten. Ist auch eine Mannschaft, wie gesagt, also die Spiele schaue ich mir nur ungern an, an denen Gladbach beteiligt ist. Im Vorfeld war mir eigentlich auch schon klar, dass der VfB dann definitiv punkten wird. Dreifach gepunktet, da gehe ich ihr auch mit. Es war absolut verdient. Sind ja auch ja nach 20 Minuten verdient in Führung gegangen. Auch zweite Halbzeit hatten sie eigentlich fast alles im Griff, dann diesen ja unglücklichen Elfmeter bekommen, aber dann haben sie sich ja belohnt in der Endphase. Und ja, verdienter Sieg. Man muss wirklich sagen, Sebastian Hoeneß hat er die Mannschaft so ein bisschen wiederbelebt. Wir wissen ja alle, also der VfB, die Mannschaft, die hat Qualität. Und das scheinen sie jetzt wirklich auch Woche für Woche abrufen zu können. Ja, in der entscheidenden Phase. Jetzt punktgleich mit Bochum, besseres Torverhältnis. Ich glaube, sie haben jetzt sogar auch die TSG im Blick, mit der Form, die sie haben im Moment. Platz 14, Platz 13 ist in Sichtweite. Also das sieht aktuell sehr, sehr gut aus beim VfB.
Ja, jetzt 4 Spiele in Folge ungeschlagen und Fabi, jetzt am kommenden Wochenende kann der VfB ja sowohl den ersten Absteiger quasi festmachen und sich mit einem Dreier bei Hertha richtig, richtig Luft im Abstiegskampf verschaffen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wenn die Stuttgarter am Samstag ja, die 3 Punkte holen sollten, wovon ich ausgehe, ja, dann befindest du dich tatsächlich in der Pole Position, wobei ich aber auch sagen muss, dass gleichzeitig Bochum den wahrscheinlich im Moment dankbarsten Gegner zu Gast hat, den du im Moment in der Liga bekommen sollst. Und ja, kannst dir jetzt wieder was notieren. Ich sage, mit der Führung, Wirkus, Farke, wird Gladbach nächstes Jahr im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwo zwischen Platz 12 und 18 landen.
Okay, da würde ich sogar eigentlich mitgehen, auch mit unterschreiben. Mal schauen. Aber da
Das ist ein
kommen wir,
Trauerspiel.
ja,
Das,
ist schwer in Worte zu fassen.
ich glaube, wir haben es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, das Negative lassen wir heute mal außen vor, vielmehr um den VfB. Manchmal würde sich wahrscheinlich jeder Stuttgart-Fan ein bisschen weniger Drama wünschen. Trotzdem, ja, den Eindruck, den sie machen, auch speziell jetzt in der Zeit, seit Guirassy wieder zurück ist, ja, das ist teilweise auch schon ganz nett mit anzusehen, was die Stuttgarter da für Woche mittlerweile auf den Platz bringen. Und ich bin tatsächlich gespannt ja, auf das Spiel bei der Hertha oder gegen die Hertha. Das wird letztendlich die Vorentscheidung auch, glaube ich, mit sich bringen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch bedeuten, nicht nur ein Absteiger, je nachdem, wie die Bochumer spielen. Die Schalker könnte am Wochenende natürlich auch schon der erste, ja, wie sagt man da, erste Schritt in Richtung Liga 2 dann auch, ja, abhängig vom eigenen Ergebnis natürlich auch sein.
Aber im VfB können wir vielleicht, vielleicht nehmen Sie den Schwung ja jetzt noch mit ins Spiel am morgigen Mittwoch, wo es dann noch gegen die Frankfurter Eintracht im Halbfinale im Pokal geht. Also sollte der VfB da weiterkommen, das ist ja eine Riesenchance, nächstes Jahr dann sogar noch international zu spielen. Ne? Also Freiburg und RB werden ja auf jeden Fall unter die ersten sechs kommen, auch international spielen. Also hieß das für den VfB ja
dann. Sag mal, jetzt habe ich eine interessante Frage, die mir spontan eingefallen ist. Jetzt mal angenommen, es kommt alles ganz anders und der VfB landet auf dem Relegationsplatz, qualifiziert sich aber fürs Pokalfinale. Mhm. Das passt doch zeitlich gar nicht zusammen, oder? Kann das sein?
Das Pokalfinale ist doch eine Woche direkt nach Ende
3.6.
der Bundesliga, genau. Genau.
Ja, und Relegation ist doch letztendlich immer um den gleichen Zeitraum. Ich meine doch, das ist Hin- und Rückspiel, dass das Rückspiel meistens immer ein, zwei Tage nach dem Pokalfinale war, oder? Das müsste man mal rausfinden, das wäre
ja
tatsächlich...
Das findet dann, das Hinspiel ist am 1. Juni.
Ja. Man stellt sich das mal vor.
Das, wann wäre es am 1.?
1. Juni, ja.
Dann würden die freitags Relegation spielen und Samstag?
Donnerstag.
Donnerstags und Samstags das Pokalfinale?
Ja, ich denke mal, das wird sicherlich noch verschoben werden an das Spiel.
Also das Relegationsspiel, nicht das Pokalfinale.
Richtig, ja.
Ja, interessant. Gut aufgepasst, Fabi. Also, ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. Dann sollte
ja, danke.
VfB schleunig zusehen und am besten ja nicht auf dem Relegationsplatz landen und vielleicht dann doch Platz 15 mitnehmen, ne?
Ja, irgendeinen Input muss ich auch geben in diesem Podcast.
Ja, und vielleicht rutscht ja auch anstatt der VfB auf Platz 16 vielleicht noch der FCA auf Platz 16 ab, weil, ja, wie schrieb es der Kicker so schön, 1:1 eine Punkteteilung, wo bei einem Spiel, wo eigentlich gar keiner einen Punkt verdient gehabt hätte. Ja, was sagen wir zu dem Spiel? Frankfurt wollte, konnte nicht wirklich, wurde vom FCA sogar noch durch ein Eigentor, der Rexbitschei brachte die Frankfurter sogar noch mit 1:0 in Führung nach dem Eigentor. Ja, und danach die Frankfurter noch schlechter als in der ersten Halbzeit. Glücklicher Ausgleich für den FCA. War so ein Spiel, wo man nicht wirklich viel drüber reden muss, oder? Die Frankfurter bestätigen, glaube ich, weiterhin ihre schlechte Verfassung derzeit. Laufen auch ein bisschen auf der letzten Rille, ziemlich ersatzgeschwächt aufgestellt auch. Aber der Rumor ist auch ziemlich im Hintergrund.
Also ich glaube, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir blenden heute mal alles Negative aus. Daher von meiner Seite aus das schlechteste Spiel an diesem Spieltag. Wie du auch sagst, eigentlich hätte man beiden Mannschaften sogar noch einen Punkt abziehen müssen für solche Leistungen und für dieses... für diesen Zirkus an Fehlerfestival und mehr möchte ich zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen.
Ja, Oliver Gnaser hat das ja hinterher noch zusammengefasst. Götze, unser Offensivspieler, kein Abschluss, kein Torschuss. Boré das Gleiche und Kamada ein Distanzschuss aus 30 Metern. Das waren die Offensivaktionen am Samstag. Ja, sagt, glaube ich, so einiges. Ne? Erste Halbzeit, komplett Chancen, keine Chancen, außer halt ja eine Hereingabe von Buta, die dann Rex Bejay ins eigene Tor befördert und dann halt der Ausgleich für den FCA durch Demirovic. Wobei das Tor hat er richtig schön gemacht, ne? Steht erst mit dem Rücken zum Tor und dann Volley abgezogen. War alles in allem, ja, für den FCA vielleicht noch ein gewonnener Punkt, aber die Frankfurter, ja, zwischen Gut und Böse haben da jetzt, glaube ich, auch nur noch den Pokal, auf den sie sich stützen können, wo es ja dann heute gegen Leipzig geht. Das stimmt gar nicht, gegen den VfB morgen geht. Aber da sehe ich es auch nicht wirklich als Favorit. Ich weiß ja nicht, wen ihr da in der Favoritenrolle seht.
Also ich würde mir eine Finale wünschen, Freiburg-Stuttgart. Allerdings sind die Vorzeichen stehen bei mir meines Erachtens anders. Ich glaube, die Leipziger im Pokal haben gezeigt, dass sie das wohl ziemlich gut können in der letzten Runde auch gegen den BVB. Und ich glaube auch, vielleicht die einzige Hoffnung für viele Frankfurter, dass sie im Endeffekt ein ähnliches Gesicht wie letztes Jahr zeigen in den Pokalwettbewerben, dass sie da alles reinhauen. Aber ja, mein Wunsch wäre tatsächlich gerade eben. Mhm.
Ja, schauen wir mal, vielleicht wird es ja auch für ein Spiel ein bisschen die Verlängerung der Elfmeterschießen und mal schauen.
So, ich glaube, dann sind wir langsam am Ende. Super,
rote Faden, perfekt bis zum Ende. Gut. 9 Spiele haben wir abgehakt.
Dann möchte ich noch 2 Sachen einschmeißen. Einmal Glückwunsch an den ersten FC Köln zum Pokaltriumph der U19 gegen Schalke. Knappes Ding. Herzlichen Glückwunsch.
Und an den VfL Wolfsburg.
Herzlichen Glückwunsch, genau, an den VfL Wolfsburg, an die Damen, die gestern in einem sehr, sehr heiß umkämpften Halbfinal-Rückspiel bei Arsenal London vor ausverkauftem Haus den Einzug ins Champions-League-Finale
genau, gemacht haben. Vor über 60.000, ne, waren es, glaube ich. Ja. Mhm.
Und jetzt sozusagen Finale gegen den FC Barcelona.
Und wo findet das statt, Sören?
Ja, wir sind ja ein Podcast für Männerfußball. Dementsprechend kann ich die Frage nicht beantworten.
Wenn ich richtig informiert bin und richtig aufgepasst habe, müsste das in Eindhoven sein.
Ja. Fahren wir alle hin.
Da besorgt der Sören dann Karten. Und dann
waren den ganzen Bus voll.
Da haben, glaube ich, die Wolfsburgerinnen dann auch die Chance auf Wiedergutmachung. Hatten, glaube ich, letztes Jahr da gegen Barca, sind sie, glaube ich, ausgeschieden oder hatten da verloren, meine ich. Irgendwas war da.
Ja, ist, glaube ich, die 7. Finalteilnahme. 3-mal gewonnen, 3-mal verloren. Ja. Drücken wir mal den Daumen für die deutschen Fußball.
Genau, richtig. So, und wen haben wir an diesem Wochenende bei Gewinner des Spieltages?
Bin ich da?
Ja.
Ganz einfach. Ich nehme heute auch mal einen Spieler, weil ich es ihm einfach von Herzen gönne, nachdem, was ich ja vorher schon mal angedeutet habe, Drexler, Schalke 04. Für mich Man of the Match, sozusagen auf den in den letzten Minuten der spielentscheidende Mann hinten verteidigt, vorne das Ding gemacht, kann es keine zwei Meinungen geben.
Mhm. Kann es nicht, Sören?
Kann es für mich Marc Flecken.
Ach, verdammt.
Bester Torwart der Niederlande und auch in der Bundesliga. Ja, richtig, richtig guter Torwart.
Ja, super. Marc Flecken hatte ich mir auch ausgeschaut. dann nehme ich, ja, weil es momentan so gut läuft und mit jungem Elan und Unbekümmertheit und jetzt auch anscheinend dem richtigen Trainer an der Seite, Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart.
Das ist doch mal ein schöner Abschluss.
Denke ich auch.
So. Wir haben wieder mal bewiesen, dass wir Fans aller 18 Bundesligisten sind.
Genau, jeder sollte
zufrieden sein. Wobei ich sagen muss, dass meine Angst Woche für Woche größer wird, wenn ich mich tatsächlich mit dem ersten FC Heidenheim näher beschäftigen muss nächstes Jahr. Das ist nämlich tatsächlich.
Und Darmstadt 98?
Naja, gut, die kennen wir ja schon ein bisschen. Trotzdem, Heidenheim ist für mich tatsächlich noch eine Grauzone. Ja.
Aber es ist mit Sicherheit auch ein Ground, den der Carsten, wo er sich auch drüber freut, wo er auch gerne dann mal aufschlagen wird mit seiner Werkself. Ja. Gut, dann können wir uns ja jetzt direkt vor den Fernseher werfen und uns das Absolut. Erste Halbfinale anschauen. Wer kommt heute weiter?
Habe ich ja gerade
schon gesagt.
Freiburg.
Komm, ich drücke die Daumen für die Freiburger.
Gut.
Auf jeden Fall. Gut, danke. Gut,
dann hören wir uns nächste Woche. Nach Möglichkeit, wenn wir uns einrichten können, wieder an einem Sonntag.
Ja. Pünktlich.
Pünktlich, genau.
Machen Sie immer.
Macht es gut, Jungs.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.